verschiedene Dinge, wie was schiefgegangen kann. Guten Morgen. Jetzt habe ich alles. Also ich gestehe auch, ich bin auch einer von denen, die früher in der Studentenmission waren. Also insofern ist das, was ich hier eingelegt habe, eventuell nicht nur eine Kollekte, sondern eine Investition in die Zukunft. Also ihr habt heute einen Moderator, der dort war, ihr habt einen Prediger, der dort war. Lass noch mal kreisen, vielleicht gibt es dann auch wieder mehr Moderatoren und mehr Prediger. Heutiges Thema ist Hoffnung. Ich bin auf das Thema gekommen, gibt viele Gründe. Einer davon ist, dass ich in mir ein bisschen nachgehalten habe. Die Predigt von Daniel war schon vor ein paar Wochen, wo er aus 1. Petrus, also aus dem Brief, wo wir heute Morgen auch schon mal was gehört haben, wo wir nachher auch noch mal was hören. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Und das ist irgendwie ein bisschen halt bis heute in mir nach. Also wovon reden wir da eigentlich, wenn wir von Hoffnung reden? Gehört sich natürlich so, als Christ und Christin gehört es irgendwie dazu, man redet von Hoffnung. Das ist ja ein großes Wort im christlichen Glauben. Und es passt ja auch ein bisschen in die Zeit. Wir sind eine Woche nach Ostern. Also in vielen Predigten um Ostern wird ja auch gesagt, ja, es geht um Hoffnung. Dann finde ich, der Begriff Hoffnung hat ja auch ein bisschen Konjunktur. Also insofern passt es auch in die Zeit. Also es ist eine spannende Frage heutzutage, woher kommt Hoffnung? Also mindestens behaupten das manche Zeitungen und im Fernsehen hört man gelegentlich auch davon, wo kommt unsere Hoffnung her? Klima, Krieg, ich muss die ganzen Themen nicht alle aufzählen, die uns so immer wieder als Katastrophen gezeigt werden. Klamme Kassen, Renten, Gesundheit, ich könnte jetzt die nächste halbe Stunde damit verbringen, das alles aufzuzählen. Lass mal. Und dann gibt es immer wieder, wenn ich so in Zeitungen reingucke, Artikel, die sagen, naja, es ist nicht alles hoffnungslos. Es gibt auch die Artikel, die sagen, eh alles hoffnungslos, weiß auch nicht, wie wir da wieder rauskommen. Ich bin auch ein Mensch, der mehr in die andere Richtung neigt, weiß auch nicht, wie wir rauskommen. Irgendwie sagt man, naja, angesichts dessen, wir überblicken die ganzen Krisen auch nicht so richtig, aber es ist ja noch nicht schlecht, vielleicht kann man da noch hoffen. Das ist so das Letzte, was einem bleibt. Also hoffen, wenn gar nichts mehr geht, hoffen und vielleicht dann noch beten, aber irgendwie. Andererseits gibt es auch wieder Artikel, stelle ich fest, die dann immer noch versuchen, dagegen zu schreiben, also sagen, naja, das kann man auch ganz anders sehen. Da gibt es vielleicht doch noch Hoffnung. Gut, was tut man, wenn man über so ein Thema nachdenkt? Heute geht wirklich alles schief. Ich habe auch ein paar Sachen vergessen, die ich noch mit hochnehmen wollte. Was tut man also? Als erstes dachte ich, naja, wenn wir über das Thema nachdenken, liest man mal den Wikipedia-Artikel dazu. Das ist so das Erste, was man in unserer elektronischen Zeit tut. Ich lese ihn euch vor. Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Das kann ein bestimmtes Ereignis sein, aber auch ein grundlegender Zustand wie etwa anhaltende Gesundheit oder finanzielle Absicherung. Hoffnung ist die umfassende, emotionale und unter Umständen handlungsleitende Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. Hoffend verhält sich der Mensch optimistisch zur Zeitlichkeit seiner Existenz. Okay, danach habe ich gesagt, ich suche mir ein anderes Thema. Aber es hat mich irgendwie doch nicht losgelassen. Dann dachte ich, naja, lies nochmal im Duden nach. Das ist ja manchmal vielleicht eine kürzere und bessere Erklärung. Also, das Hoffen. Hoffnung ist das Hoffen. Vertrauen in die Zukunft. Zuversicht, Optimismus in Bezug auf das, was jemandem die Zukunft bringen wird. Oder B, eine positive Erwartung, die jemand in jemanden oder etwas setzt. Das klingt, glaube ich, schon ein bisschen verständlicher. Danach habe ich dann doch nochmal weitergemacht und wieder Hoffnung geschöpft, dass es vielleicht auch noch was werden könnte. Also, ich versuche mal ein bisschen was zu malen, dann habt ihr wenigstens was gesehen. Also Hoffnung wird oft so dargestellt. Man hat hier irgendwie eine Pflanze. Oft ist es ein Löwenzahn. Ich habe leider kein Gelb. Dann müssen wir einen roten Löwenzahn malen. Und unten haben wir so Beton, also wo die irgendwie durchbricht. Da gibt es dann irgendwie so, der Beton bröckelt langsam. Und das so wird Hoffnung oft dargestellt. Und was ich jetzt begriffen habe, wenn ich so eine Linie mal, das weiß, das sind Leute, die im Gemeindeforum malen, dann male ich immer das Leben an. Also das ist so eine Linie. Und irgendwie, da guckt man nach vorne, also hier in dem Fall nach oben, und das ist dann Hoffnung. Und was ich verstanden habe, ist, dass sie auf jeden Fall positiv ist. Also es ist eine Erwartung, die ich habe, eine positive Erwartung auf die Zukunft hin. Jetzt habt ihr wenigstens ein Bildchen. Etwas Interessantes habe ich in dem Artikel auch noch gefunden. Baptisten kommen im Wikipedia-Artikel über Hoffnung vor. Unter Reflexion in den Religionen, also unter dem Kapitel Hoffnung, steht Folgendes. Baptisten, also noch, katholisch, evangelisch, und dann kommen schon die Baptisten. Baptisten, der Baptist hofft auf Gottes neue Welt. So lautet die Überschrift des letzten Kapitels der Rechenschaft vom Glauben. Das ist so ein kleines Büchlein, in dem die Grundlagen der Baptisten dargestellt sind. Meine Bemerkung. Dieser Ausblick beeinflusst auch jetzt bereits seine Grundstimmung, da er das Gerettetsein als wichtiger einschätzt als gegenwärtige Probleme. Gut, für Baptisten ist jetzt alles klar. Ich rede jetzt weiter für die, die keine Baptisten sind. Für die Baptisten ja auch. Das gibt schon mal einen Ausblick, was christliche Hoffnung sein könnte. Also, was ist Hoffnung? Nochmal etwas genauer, und ich habe jetzt im Wesentlichen zwei Teile, ich gehe mal zu allgemein durch und im zweiten Teil versuche ich das auf den Bibeltext zu beziehen. Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Von Dostoevsky habe ich ein Zitat gefunden, der sagt, völlig ohne Hoffnung kann man nicht leben. Ohne Hoffnung zu leben heißt aufhören zu leben. Also Dostoevsky sagt im Grunde, irgendwie, wer lebt, hat irgendwie eine Hoffnung. Ohne Hoffnung zu leben, geht überhaupt gar nicht. Wer lebt, braucht irgendwie eine Perspektive, der braucht diesen Blick in die Zukunft, wo er irgendwie was Positives erwartet. Der Gegensatz von Hoffnung ist übrigens Verzweiflung, habe ich gelernt. Und Verzweiflung, nur in Verzweiflung leben, das wird, glaube ich, ziemlich schwierig. Also jeder Mensch, der lebt, hat irgendeine Hoffnung. Insofern ist es schon mal wichtig, über Hoffnung nachzudenken. Ich habe mal so mir vier Aspekte, ich sag mal, erlesen und lasse euch mal ein bisschen teilhaben daran. Also Hoffnung ist auf jeden Fall was Positives, hat man hier auch schon, und macht Freude. Also eine positive Erwartung. Ich versuche es mal gleich mit einem Beispiel. Ich kann sagen, ich erwarte, dass ich krank werde. Dann gibt es vielleicht Anzeichen, also ich habe schon mal einen Schnupfen, die Grippe ist nicht mehr weit. Das geht, das kann man so sagen. Ich hoffe, dass ich krank werde. Klingt eher schwierig. Also die nächste Frage wäre wahrscheinlich, wozu sollte das gut sein, dass du krank wirst? Was uns auch schon wieder darauf verweist, dass Hoffnung eigentlich was Positives ist. Also irgendwie auf was Negatives zu hoffen, das ist dann keine Hoffnung mehr. Also Hoffnung ist irgendwie ein Verlangen, eine Sehnsucht, ein Wunsch, vielleicht auch etwas, was ich liebe, was ich will, das ich gerne habe, und, hat ein Philosoph nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass mir Freude macht. Also etwas, worauf ich gucke und wo ich sage, ja, wenn das passiert, dann macht es Freude. Dann freue ich mich darauf. Also ich bekomme etwas, was ich wirklich gern habe. Also erster Punkt, Hoffnung ist positiv und ist auch und ist mit Freude verbunden. Der zweite Punkt ist, Hoffnung ist etwas, was unverfügbar ist. Also das, was ich hoffe, das ist eigentlich etwas, was ich nicht selber produzieren kann. Also bestes Beispiel, Alltagssprache, ich hoffe auf gutes Wetter. Kann man nicht viel dran machen, da kann man wirklich nur hoffen und sagen, passiert oder passiert nicht, es liegt letztlich nicht in meiner Hand. Ich kann das Beispiel auch mit Handwerkern machen. Also, ich habe einen Dachdecker gehabt, aber ich rede hier, ich betone es ausdrücklich, über einen fiktiven Dachdecker. Nicht, dass einer zu meinem Dachdecker geht und sagt, hier, der Markus hat Folgendes über dich gesagt. Ich rede über einen völlig fiktiven Dachdecker. Also ein Dachdecker. Ich rufe den an und er sagt, ich hoffe, ich kann den Termin halten. Das ist, glaube ich, ein echtes Konzept von Hoffnung, weil, wie man heutzutage weiß, ist das, die Lieferketten reißen können, dass irgendwelche Sachen kaputt gehen auf dem Transport, dass der Dachdecker krank wird. Da ist es tatsächlich berechtigt zu sagen, ja, das ist Hoffnung. Das liegt nicht in seiner Hand, viele Dinge. Er kann sagen, ich hoffe, ich komme im Mai. Wenn mir derselbe Dachdecker sagt, nein, ich mache Ihnen jetzt das Dach drauf, aber ich hoffe, das Dach ist dann dicht und hilft, dann fragt man sich natürlich, hätte ich den beauftragen sollen? Weil, ihr habt natürlich gelacht, weil das was ist, was in seiner Verfügung steht. Also ein Dachdecker, von dem erwartet man, dass er ein Dach decken kann und dass es in der dicht ist und nicht, dass er hofft, dass es dicht ist. Insofern, das ist etwas, über was er verfügen könnte. Josef Fieber, ein Philosoph, der hat noch ein schönes Beispiel gehabt von Vater und Sohn. Der Vater sagt zum Sohn, ich hoffe, dass deine Schulleistungen besser werden in Zukunft. Das ist, glaube ich, ein gutes Konzept von Hoffnung, weil es ist nicht in seiner Verfügbarkeit, sondern der Sohn muss es erfüllen. Also der Vater kann da nicht mehr viel dazu tun, außer seine Hoffnung auszudrücken. Wenn dann der Sohn sagt, ich hoffe das auch, dann haben wir wieder ein Konzept irgendwie, das ist keine Hoffnung, weil in dessen Ermessen liegt es. Oder Josef Fieber sagt in seiner schönen philosophischen Sprache, dies sei kecker Unsinn. Interessant ist vielleicht auch unsere Sprache noch an dem Punkt. Hoffnung machen ist immer eher negativ belegt, oft auch in der Vergangenheit und negativ belegt. Also er hat sich Hoffnungen gemacht, ja, ist dann leider nichts geworden mit der Beziehung und mit der Heirat. Interessant ist, dass der Begriff Hoffnung schöpfen eigentlich der positiv besetzt ist. Also ich schöpfe Hoffnung, was auch schon mal wieder darauf hinweist, dass da schon mal was da ist. Also es gibt irgendwie eine Quelle, es gibt etwas außerhalb von mir, das was bereitstellt und davon kann ich nehmen. Also nicht in meiner Verfügbarkeit. War mein zweiter Punkt. Hoffnung ist unverfügbar. Und dann der dritte Punkt, Hoffnung muss halten in den Grenzsituationen des Lebens. Dazu zitiere ich Jürgen Habermas, auch ein Philosoph, gar nicht so weit aus Frankfurt. Der sagte, angesichts von Schuld, von Einsamkeit, von Leid und von Tod, ist die Lage des Menschen prinzipiell trostlos. Aber wir machen alle die Erfahrung von Schuld und Einsamkeit, von Leid und Tod. Und wir brauchen eine Hoffnung, die diese vier wichtigen Bereiche unseres Lebens nicht ausklammert. Solche Grenzsituationen sind da. Wir müssen uns zum Leid verhalten. Wir können es nicht einfach ausklammern. Also, was er sagt, es gibt menschliche Grundsituationen und wenn ich sage, irgendwas ist Hoffnung, dann kann ich nicht sagen, naja, ich habe eine Hoffnung für dich, aber leider habe ich nichts für dich in solchen Situationen wie Tod, wie Schuld, wie Einsamkeit, wie Leid. Das wäre dann vielleicht auch keine Hoffnung. wenn man irgendwelche Dinge ausklammern müsste, die wir Menschen zustoßen, auch gerade an schlechten Dingen. Und dann sagt man, naja, ich habe zwar eine Hoffnung, aber gerade für die Sachen leider jetzt nicht so. Dazu gehört vielleicht auch noch, Hoffnung ist etwas, was für mich individuell sein muss. Also ich glaube, es ist schwierig zu sagen, naja, ich hoffe auf was Besseres für uns alle, aber sozusagen für mich selber gibt es da drin jetzt nicht so richtig. Also es wird zwar die Gesellschaft oder irgendwas besser werden, darauf setzen wir unsere Hoffnung, aber ich selber bin da irgendwie, trage da irgendwie was dazu bei, aber dann bin ich außen vor. Also Hoffnung muss auch individuell für mich ganz persönlich eine Hoffnung sein. Vierter Punkt. Also Hoffnung, der dritte war, Hoffnung muss sich bewähren in Grundsituationen des Lebens. Hoffnung braucht einen Grund. Also, ich gehe hin und sage, wenn ich jetzt heimgehe, steht ein Koffer mit 1 Million Euro vor meiner Tür. Kann man hoffen. Gibt aber wenig Grund, das irgendwie zu hoffen. Also es gibt keine wirkliche Veranlassung zu hoffen, dass wenn ich jetzt heimgehe, dass ein Koffer mit 1 Million Euro vor der Tür steht. Dafür gibt es irgendwie keine Plausibilität, da gibt es keinen Hinweis drauf. Das ist irgendwie eine ziemlich grundlose Hoffnung. Mein vierter Punkt. Hoffnung braucht immer einen Grund, also irgendwie nicht anlasslos sein. Vielleicht habt ihr die Hoffnung, dass ich bis zum Mittagessen fertig bin. Insofern will ich nichts Neues, will ich jetzt keine weiteren Punkte dazufügen. Und lese jetzt einfach mal den Bibeltext dazu. Der kommt euch bekannt vor, weil ohne dass wir es abgesprochen haben, den Helena vorher schon mal gelesen hat. So. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält, als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Wenn ihr Gott fest vertraut, so wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Deshalb seid ihr so voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es so will, für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Das geschieht nur, damit euer Glaube sich bewähren kann, als festes Vertrauen auf das, was Gott euch geschenkt und noch versprochen hat. Wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Glaube, der viel kostbarer ist als Gold, im Feuer des Leidens geprüft. Wenn er sich als echt erweist, wird Gott euch mit Ehre und Herrlichkeit belohnen an dem Tag, an dem Jesus Christus sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht sehen könnt. Und darum jubelt ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Denn ihr wisst, dass euer Vertrauen, euer Glaube euch die endgültige Rettung bringen wird. Wie Helena schon sagte, darüber kann man eine ganze Predigtserie halten. Ich fange heute mal an mit ein paar Gedanken dazu, mit der Predigtserie. Das kann dann die Gemeindeleitung entscheiden, ob wir da noch was machen. Also Petrus stellt hier christliche Hoffnung vor und sie ist erstmal positiv. Also insofern erfüllt sie schon mal ein Kriterium von Hoffnung. Neues Leben steht hier, kann man sagen, positiv, aber ziemlich abstrakt. Also christliche Philosophen fügen noch dazu, es geht um absolutes Glück. Also die verwenden den Begriff Glückseligkeit, das ist jetzt kein Wort mehr, das unbedingt so in der deutschen Sprache noch so ganz groß vorkommt. Aber es geht um absolutes Glück. Ein Josef Fieber sagt, man sieht, es geht darum, dass man Gott sieht. Aber ich glaube, das ist alles auch, selbst für uns als Christen, noch ziemlich abstrakt. Es ist natürlich ein Problem, eine Welt zu beschreiben, die neu, die besser ist, die toll ist, eine großartige Zukunft zu beschreiben, die völlig außerhalb von uns liegt. Und man hat eigentlich nur das zur Verfügung, was eben sprachlich wir zur Verfügung haben in unserer begrenzten Welt hier. Also versucht die Bibel mit Bildern. Sie sagt, da werden Menschenmassen vor Gott stehen und die werden weiße Kleider haben. Da wird alles in Ordnung sein für die, deuten die weißen Kleider an. Oder es gibt eine neue Stadt, in der alles glänzt, in der alles super ist, in der alles sauber ist, in der es schön ist. Das sind so, wenn er die Bibel durchgeht, dann gibt es immer wieder Bilder, wo man versucht, mit unseren begrenzten Möglichkeiten was darzustellen, was im Grunde über uns an Möglichkeiten liegt, überhaupt vernünftig davon zu reden. Offenbarung sagt noch, eine Welt ohne Tränen, Schmerz und Leid. Und manchmal ist man ehrlich, die Grenzen der Bilder sind auch nicht nur, dass sie eben nur einen bestimmten Ausschnitt zeigen oder dass sie unscharf sind und man nur erahnen kann, was dahinter ist. Manchmal, wenn man ehrlich ist, nicht jedes Bild sagt einem, mindestens mir, so unmittelbar zu. Also jetzt in der Masse zu stehen und gemeinsam zu singen, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Es ist vielleicht gar nicht so erstrebenswert, auch wenn es ein gutes Bild sein soll, irgendwie da gerade dabei gewesen zu sein. Deshalb versuche ich mal was anderes. Ich versuche, Zukunft für uns Individualisten mal darzustellen. Wir sind ja doch eine Gesellschaft, die sehr aufs Individuum rausgeht. Also Hoffnung hat ja, habe ich vorher schon gesagt, mit dem zu tun, was tust du gerne? Und zwar gerade du, du als Einzelner, was tust du gerne? Was liebst du? Was möchtest du gerne? Was hättest du gerne? Was ist deine Sehnsucht? Was ist dein Wunsch? Wonach strebst du? Und zwar du als Einzelner erstmal. Ein Freund von mir, der hat es auch mal einen gefragt und der hat gesagt, ich schaue am liebsten gute Fußballspiele. Woraufhin der Freund zu ihm gesagt hat, dann wird der Himmel so sein oder wird besser sein, wie wenn du viele, viele gute Fußballspiele siehst. Das ist, müsste dann für dich der Himmel sein. Und so denke ich mir das auch. Ihr stellt euch jetzt einfach vor, was ihr am liebsten tut, was ihr am liebsten tun würdet, die ganze Zeit oder die vielen Dinge, die ihr am liebsten tun würdet. Und es wird besser. Und das ist dann der Himmel. Oder dieses neue Leben. Also der mit dem Fußballspielen, der hatte auch einen Grund, sich zu freuen. Ich habe ja gesagt, Freude gehört dazu. Und ich glaube, wenn man sich vorstellt, was man wirklich gerne tut, man selber, und das wird besser im Himmel, dann kann man vielleicht auch bei dem landen, hat man vielleicht ein Bild für sich sozusagen, wie Himmel aussieht. Bei C.S. Lewis, also nicht, dass er glaubt, das sei ein Gedanke von Markus Greiner, soweit ich C.S. Lewis verstanden habe. Und ich glaube, also C.S. Lewis war ein Professor in Oxford auch für Literatur eigentlich, aber er hat sich auch sehr viel zu philosophischen Sprachen geäußert, also philosophischen Sachen geäußert. Bei dem habe ich einen ähnlichen Gedanken gefunden. Ich versuche mal darzustellen, was ich begriffen habe davon. Der geht davon aus, dass Gott uns als Menschen verschieden geschaffen hat. Und wenn wir hier reingucken, dann ist es offensichtlich auch so. Also wir sehen mindestens schon mal verschieden aus. Wir sind doch sehr verschiedene Menschen. Keiner gleicht dem anderen. Und dann sagt er, wir sind alle zusammen auf, also sage ich, weil ich so verstanden habe, wir sind alle zusammen auf dem Weg. Also hier auf dem Weg und gucken nach vorne. Und wir werden auf diesem Weg hier schon zu dem, wie wir eigentlich gedacht sind. also zu dem, was wir lieben. Wir werden zu dem, wie uns Gott gedacht hat. Also letztlich Selbstverwirklichung, aber wirklich Selbstverwirklichung im besten Sinn. Wir werden zu dem, wie wir von Gott gedacht sind. Und in dieser Verschiedenheit, sagt uns C.S. Lewis, werden wir am Ende eine große Gemeinschaft. Also da kommen sie doch wieder, die ganzen Leute, die dann vor Gott stehen. Aber wir werden es als Menschen, die ganz verschieden sind, die zu dem geworden sind, was wir sein sollen, und die dann aber eine große Gemeinschaft bilden. Da könnte man übrigens sagen, jetzt wird es ganz philosophisch-theologisch, das ist schon bei Gott ganz am Anfang angelegt. Also wer in Genesis reinguckt, also das erste Buch in der Bibel, ganz am Anfang reinguckt, da redet Gott im Plural von sich. Das fand ich schon immer ganz interessant. Ich glaube, das spielt auch hier eine Rolle. Gott sind anscheinend irgendwie sowas wie verschiedene, die aber eine einzige Einheit bilden. Und ich glaube, sowas ist auch für uns gedacht. Letztlich ist Gemeinde schon der Anfang davon, wie wir hier zusammensitzen in der Gemeinde. Wir hoffen gemeinsam, dass wir die werden, die Gott gedacht hat. Wir hoffen es aber zusammen in aller Verschiedenheit. Wir wissen auch, wie schwierig das gelegentlich ist, in unserer Verschiedenheit hier zusammen zu bleiben. Neues Leben, hatte ich gesagt. Das ist natürlich die spannende Frage und habe ja versucht anzudeuten, was es auch heißen könnte. Also, dass es durchaus eine Möglichkeit gibt, sich darauf zu freuen. Jetzt sagt natürlich, oder der erste Gedanke, der einem da kommt, wenn man sagt, ja, in Zukunft gibt es was für euch Christen, ist der Gedanke der Vertröstung. Der wird ja oft den Christen vorgeworfen, dass man sagt, ja, ist ja alles schön und gut, was du jetzt so ausgeführt hast, Markus, dass wir uns freuen, aber letztlich ist es doch nur Vertröstung. Uns geht es hier, es gibt Menschen, denen geht es hier schlecht, am Ende endet alles im Tod, letztlich ist es doch nur eine Vertröstung. Ja, klar, genau das ist es. Genau, es ist eine Vertröstung. Logisch. Hoffnung hat auch immer mit Vertröstung zu tun. Dass ich in die Zukunft gucke, aber ich habe es noch nicht. Und, wenn man ehrlich ist, Vertröstung ist was zutiefst Menschliches. Also, Eltern wissen das. Kind fällt hin. Kind hat eine Wunde. Und jetzt macht man einen Verband drauf. Und jetzt sagt man dem Kind, das tut jetzt aber schon noch weh und du solltest auch nicht so ganz viel laufen. Aber in einer Woche ist das ganze Ding verheilt und deine Haut ist wieder glatt, alles gut. Wir nehmen die Pflaster alle wieder runter und es ist alles gut. Das ist nichts anderes als Vertröstung. Man kann es auch noch mal größer machen. Jemand ist schwer krank, der Arzt sagt, du nimmst jetzt die Medikamente, dir wird es aber schlechter gehen. Dir wird es schlechter gehen, aber danach geht es dir gut. Das ist nichts anderes wie Vertröstung. Also Vertröstung ist an sich nichts Schlechtes. Das ist durchaus ein alltägliches Konzept und ist auch ein gutes menschliches Konzept. Vertröstung ist erstmal völlig okay, darin liegt nichts Problem. Vertröstung erzeugt auch Hoffnung. Das Schlimme ist, wenn die Hoffnung nicht eintritt. Also sozusagen, wie ich sagte in meinem vierten Punkt vorher, wenn die grundlos ist, wenn es gar keinen Anlass gibt für die Hoffnung, wenn die Hoffnung am Ende nicht passiert, dann wird es schwierig. Es wäre ja auch, der Text hat ja eine bestimmte Unverschämtheit. Also was Petrus hier macht, er sagt den Christen damals, hey, ihr leidet jetzt, aber Leute, im Zirkus vor den Löwen und so, also, oder was Christen damals so alles passiert ist, was Christen übrigens bis heute auch passiert, dass sie leiden müssen wegen ihrem Glauben, ist doch nichts. Verglichen zu dem, was ihr kriegt, ist doch das quasi nichts. Das ist eine Unverschämtheit, des Menschen zu sagen. Einfach zu sagen, nein, in Relation zu dem, was kommt, ist es nichts. Es ist eine Unverschämtheit, eine Verhöhnung, es sei denn, es stimmt. Dann muss man sagen, weil es so ist. Jetzt ist natürlich die Frage mit dem christlichen Glauben, gibt es irgendeinen Anlass, dass das stimmen könnte? Also gibt es eine Hoffnung, wie hier Petrus schreibt, die lebendig ist, die eben nicht schon gestorben ist, bevor es überhaupt losgeht. Er sagt, es gibt einen Grund für Hoffnung hier drin. Der Grund für Hoffnung ist, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und tatsächlich daran hängt alles. Der christliche Glaube hängt, also die Hoffnung, die Erfüllung unserer Hoffnung, dass am Ende es tatsächlich gut ausgeht, die hängt genau daran, dass Jesus auferstanden ist. Also vor einer Woche, vor ungefähr 2000 Jahren, ist es ein historisches Fakt, dass da einer aus dem Grab auferstanden ist. Oder wie wir es gesungen haben, ich glaube, quicklebendig, ist der quicklebendig. Gibt es Indizien, ob das wirklich passt? Das wäre jetzt auch nochmal eine eigene Predigt, mindestens eine, darüber zu reden, welches die Indizien wären. Also würde man sowas mit Almut und nix, ich glaube, du hast vor Jahren mal eine Predigt darüber gehalten, wenn ich mich richtig erinnere. Da gibt es ein paar Indizien dafür, ich reiße es nur ganz kurz an, mehr kann ich nicht machen. Ich bin schon ziemlich in der Zeit. Es gibt, keiner im Altertum hätte irgendwie Frauen geschickt, um irgendwas Wichtiges zu bezeugen. In der Bibel sind aber ausgerechnet Frauen, die die wichtige Rolle übernehmen. Die sagen, Jesus ist auferstanden. Es wird ein totales Chaos geschildert in den biblischen Texten, was die Jünger betrifft. Die haben gar nichts kapiert. Normalerweise würden wir erwarten, sie würden schreien, oh, jetzt ist passiert, genau das, was wir immer erhofft haben. Es passiert nichts, sie sind völlig deprimiert. So würden wir, glaube ich, einen Heldenepos nicht aufbauen, wenn man das tatsächlich wollte. Also Nummer zwei. Ein weiterer Punkt ist, die Jünger kommen ziemlich schlecht weg, also insgesamt. Die waren feige, die haben sich versteckt, die haben Angst gehabt. Also ich weiß nicht, ob man so eine Geschichte aufbauen würde. Die andere Seite ist, sie haben sich umbringen lassen. Ich weiß nicht, ob man sich umbringen lassen würde für eine Story, die überhaupt nicht wahr ist und von der man weiß, dass sie nicht wahr ist. Natürlich sind Indizien, das ist kein Beweis. Ich würde nur davor warnen zu sagen, die Leute damals, die haben sich halt irgendwie irgendwie was aufgebaut und zusammengedacht. Die hatten halt noch kein iPhone und kein E-Auto und waren insgesamt auch nicht so clever wie wir. Da würde ich davor warnen. Weil schon bereits Paulus, das war ein anderer, der Briefe geschrieben hat in der Bibel, der sagt schon, wenn das nicht stimmt, und die haben wohl von Anfang an darüber diskutiert, ob das sein kann, ob ein Mensch aufersteht oder nicht. So blöd waren die nicht, dass sie nicht gewusst hätten, wann einer tot ist. Paulus sagt schon ganz am Anfang, wenn das so ist, dass Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir Christen die Loser der Weltgeschichte. Und die, die das den Christen erzählen, auch im Übrigen. Also dann sind wir wirklich die Loser der Weltgeschichte, weil alles, was wir glauben, auf einen völlig falschen Grund aufsetzt. Unsere ganze Hoffnung wäre dann völlig grundlos. Und dann hätte sie auch im Grunde keinen Wert. Und deshalb, weil die Christen das bis heute, die Christen damals geglaubt haben und bis heute, glauben als wesentlichen Grund ihrer Hoffnung. Deshalb ist hier so oft von Freude die Rede, trotz dem Leid, was hier erwähnt wird, was wohl damals auch schon manche gelitten haben. Und das kommt zum Ausdruck, also es wird hier relativ überschwänglich gepriesen und voll Freude. Anscheinend berechtigte Freude für sie. Berechtigte Freude für uns bis heute. Also was ich versucht habe heute, ist darzustellen, dass christliche Hoffnung tatsächlich Hoffnung ist. Ich habe vier Kriterien genannt. Ich glaube, die lassen sich auch wieder aus dem Bibeltext zeigen. Jetzt ist noch die Frage, was tun wir jetzt angesichts dessen? Also erstmal kann man weiterdenken. Anschließend gibt es noch Mittagessen. Gute Gelegenheit, sich zu unterhalten. Sozusagen die ganze Predigt ist dann letztlich nur ein Appetitanreger für euer Gespräch beim Mittagessen. Oder da hinten gibt es Kaffee nachher. Könnt ihr euch auch darüber unterhalten, wenn ihr alles aus den Osterferien auserzählt habt. Könnt ihr mal darüber reden, was eure Hoffnung ist. Zweitens, es gibt Menschen, die sind hoffnungslos. Ich weiß nicht, ob jemand unter uns ist, der sagt, ich habe keine Hoffnung mehr, ich bin verzweifelt. Es wird nachher da drüben Leute geben, mit denen könnt ihr reden, die können auch für euch beten. Oder wenn jemand da ist, der sagt, mir ist das nochmal ganz neu bewusst geworden. Oder ich habe das heute zum ersten Mal gehört. Der kann auch darüber gehen, mit den Leuten reden oder beim Kaffee nachher irgendjemanden ansprechen. Dann ist mir noch aufgefallen, setz deine Hoffnung nicht auf diese Welt. Das ist ziemlich schwer. Also mir fällt es ziemlich schwer zu sagen, nee, ich hoffe nicht darauf, dass das hier jetzt alle Dinge gut werden. Natürlich hoffe ich darauf, aber setz deine letzte Hoffnung nicht auf diese Welt. Und mein Gefühl ist, dass das schwerer ist, also für mich mindestens, als ich eigentlich immer so sage. Noch ein Punkt, jetzt wird es sehr praktisch. Komm jeden Sonntag zum Gottesdienst. Ja, er lacht. Wir feiern, Gottesdienst ist nichts anderes als die Auferstehung zu feiern. Jesus ist sonntags auferstanden, deshalb feiern wir sonntags Gottesdienst letztlich. Weil Jesus auferstanden ist und wir das jeden Sonntag feiern und deshalb singen wir hier Lieder, weil wir das feiern, unter anderem deshalb, aber hauptsächlich auch deshalb. Also der Freude Ausdruck zu geben, dass Jesus auferstanden ist. Wir sind ja sozusagen diejenigen, also heutzutage ist ja von Bubble die Rede. Was wir hier haben, ist die Bubble der Hoffenden. Und die Bubble der Hoffenden, die trifft sich sonntagmorgens, um sich auszutauschen und gemeinsam Gott zu loben. Und mein letzter Punkt ist Hoffnung. Wenn ich so gesagt habe, ich hatte davon geredet, dass es den Einzelnen betrifft und dass wir dann aber als Einzelne in der großen Gemeinschaft sind. Gemeinde fängt damit an. Trotz aller Schwierigkeiten, die wir manchmal als Einzelne miteinander haben, ist auch das, was wir hier zusammen leben, die Bubble der Hoffenden. Also, dass wir hier zusammen was versuchen, was sozusagen auch schon ein hoffnungsvoller Vorgriff ist, auf das neue Leben. Dass wir hier zusammen als Gemeinde, als die Bubble der Hoffenden, die, sage ich jetzt mal, wichtiger ist als alle anderen Bubbles, in der ihr so drin seid, dass wir die Bubble pflegen und auch damit was ausdrücken. Mit unserer Hoffnung und zwar auch alle zusammen. Also, es gibt Hoffnung für jeden von uns. Viel Freude. Amen.